NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend mit uns. Wir nehmen Sie gleich mal mit nach Braunschweig. Dort verwandelt sich nämlich der Burgplatz, wie in jedem Jahr um diese Zeit, in eine große Freilichtbühne. Dann geht es ins Sprengelmuseum in Hannover. Niki Kusama Murakami, Love You for Infinity, ist dort ab dem 6. September zu sehen. Das ist ein absoluter Höhepunkt in diesem Ausstellungsjahr und wir waren beim Aufbau dabei. Und es geht nach Helmstedt, in den Kreis Helmstedt. Und genauer gesagt ins 700-Einwohner-Dorf Rennau. Die haben nämlich einen neuen Eigentümer für eine Kirche und den haben wir getroffen. Einen schönen Abend für Sie. Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. In der Innenstadt von Braunschweig verwandelt sich der Burgplatz ja einmal im Jahr in eine große Freilichtbühne und das mit ganz besonderem Charme. Mit den Open-Air-Veranstaltungen will das Staatstheater Braunschweig die theaterfreie Zeit verkürzen. Carmen, Tosca und Il Trovatore standen in den vergangenen Jahren auf dem Programm. Diesmal gibt es eine Neuinszenierung der Oper La Traviata von Giuseppe Verdi. Der Komponist war 1853 ganz hingerissen vom Roman und dem späteren Drama Die Kameliendame. Ja, und er machte eine Oper daraus. Am Sonnabend war Premiere und Peter Schaffinier war für uns dabei.
Auf dem Burgplatz mitten in Braunschweig erklingt die Oper La Traviata von Giuseppe Verdi. Erzählt wird die tragische Liebesgeschichte zwischen der Pariser Edelkurtisane Violetta Valerie und dem jungen Alfredo Germont. Violetta ist an Tuberkulose erkrankt. Sie gilt als La Traviata, die vom Wege Abgekommene. Durch Alfredo versucht sie der Einsamkeit zu entkommen, erzählt Regisseurin Beatrice Müller.
Bis Alfredos Vater dort auftaucht und Violetta nahelegt, diese Beziehung zu beenden, weil diese gesellschaftlich nicht anerkannt ist und das Auswirkungen auf seine Familie hat. Violetta ist das ein großer Schlag, aber sie lässt sich dann darauf ein und verlässt Alfredo, kehrt zurück nach Paris und kehrt zurück auf die Partys, die dort gefeiert werden, wo Alfredo sie dann konfrontiert, wo es zum Eklat kommt. Und die beiden gehen auseinander und wir sehen Violetta dann ein paar Monate später wieder, wie sie von ihrer Krankheit eingeholt, sterbend im Bett liegt und bevor der Tod sie ereilt, Alfredo sie noch einmal trifft.
Es entfaltet sich eine Liebesgeschichte voller Leidenschaft, Schmerz und großer Arien. Vor Wind und Regen geschützt spielt das Orchester des Braunschweiger Staatstheaters die dramatischen Klänge, präzise abgestimmt auf die Freiluftakustik. Herausragend Jekaterina Kudryavtseva als Violetta. Ihre Stimme trägt kraftvoll über den Platz, füllt die Weite mit harmonischer Reinheit und bleibt auch in den Spitzentönen glasklar. Als Alfredo überzeugt der Bariton Andrei Danilov mit warmen Timbre, stark und zugleich verletzlich. Gläserne Lichteffekte spiegeln auf dem Boden, Cocktailkleider glänzende Stoffe. Die Inszenierung versetzt Violettas Welt in den Glanz der 1950er Jahre.
Das hat uns einfach sehr interessiert, vor allem die starken Frauenfiguren, die sich daraus gebildet haben, der Starkult, der da betrieben worden ist, die Images, die da kultiviert worden sind und auch Frauen, die zum Teil daran zugrunde gegangen sind.
Das Bühnenbild besteht aus vier beweglichen Platten in Form von überdimensionalen Kleeblättern. Sie verschieben sich, öffnen sich wie ein luxuriöser Teppich vor den Augen des Publikums. Auf einer kleinen Drehbühne, die sich langsam erhebt, ein gedeckter Tisch mit Hummer, Früchten, Champagner. Violetta trägt ein prunkvolles weißes Kleid mit hohen Schuhen. Eine Herausforderung, betont Kostümbildnerin Susanne Uhl.
Die Bühne bewegt sich, es gibt unterschiedliche Höhen, die man erklimmen muss und keine Stufen, sondern diese organischen Formen. Da braucht man einfach ein Herantasten in den Proben, aber dann einen sicheren Gang. Und man hat jetzt nicht diese klassischen Treppenhausstufen, wo man so blind gehen kann. Und deshalb ist das Schuhwerk sehr wichtig und wir sorgen für Sicherheit.
Auch der Braunschweiger Löwe auf dem Burgplatz gehört zum Bühnenbild. Diesmal gefangen in einem Käfig aus grauen Gitterstäben. Bühnenbildner Robert Schrag.
Wir haben ihn möglichst eng umbaut, weil auch da haben wir wieder Vorschriften, wie nah wir an den Sockel dürfen. Es geht tatsächlich nur bis zur oberen Plattform. Der Löwe steht frei. Und das ist auch wieder etwas, ein Bild, das wir tatsächlich in der Geschichte ja hier auch finden. Menschen, die in ihren Zwängen gefangen sind und sich aus diesem Käfig aber befreien.
Am Ende gibt es tosenden Applaus. Die Zuschauer sind bewegt, überwältigt von Verdis Oper La Traviata.
Ich war ganz verzaubert. Also trotz der Kälte, aber die Musik hat innen drin so viel Wärme erzeugt und der Gesang, sodass wir die Kälte gar nicht so gemerkt haben.
Es war wunderschön, bezaubernd, die Atmosphäre war großartig, der Ton, die Akustik. Ich bin restlos begeistert.
Einmalig, wundervoll. Und heute auch noch die Premiere, ganz toll.
Sehr gut, ja, beeindruckend.
Also ich fand, dass die Stimme von dem Vater das Allerbeste war. Hat mir total gut gefallen.
Und wenn Sie jetzt auch Lust bekommen haben, La Traviata, die Oper wird noch bis zum 10. September auf dem Burgplatz in Braunschweig zu sehen sein und es gibt auch noch ein paar Restkarten. Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ein Höhepunkt dieses Ausstellungsjahres in Hannover nähert sich. Niki Kusama Murakami, Love You for Infinity, ist ab dem 6. September im Sprengelmuseum zu sehen. Neben Niki de Saint-Phalle, die mit ihren runden Nanas ein Wahrzeichen der Stadt Hannover geschaffen hat. Also mit dabei auch Kusama und Murakami, wunderbare Künstler. Agnes Bührich war beim Aufbau für uns dabei.
Ja, habe ich.
Andreas vielleicht da? Ja, ein Stück. Ja.
Andreas Weißer und Christina Blaschke-Walter heben eine gebogene Stange mit runden, dick eingepackten Kugeln aus einer Transportkiste. Vorsichtig wird sie auf den Boden gelegt und mit Schaumstoffstreifen abgestützt, damit sie keinen Schaden nimmt. Später sollen die Kugeln in einem verspiegelten Raum aufleuchten, dem Infinity Mirror Room von Yayoi Kusama, sagt die Restauratorin des Sprengelmuseums.
Das Verrückte ist, dass das zum Teil eigentlich Styroporkugeln sind, die von innen leuchten und diese natürlich unglaublich empfindlich auf jegliche mechanische Einwirkung sind. Anfassen können wir wirklich nur an diesen Stahlrohren und müssen dann auch schauen, dass kein Druck eben auf diese Kugeln einwirkt.
22 Transportkisten sind es, in denen die Einzelteile von Yayoi Kusamas Kunstwerk angekommen sind. In einer genau festgelegten Reihenfolge werden sie ausgepackt, um einen Raum der Unendlichkeit zu erschaffen. 6x6 Meter bilden die Grundfläche eines begehbaren Kubus aus Spiegeln, in dem die Besucher sich in einem Meer farbiger Punkte verlieren können. Licht, das aus den Kugeln strahlt. Restaurator Andreas Weißer.
Letztendlich ist es nichts anderes als ein optischer Effekt, den man auch hat, wenn man im Badezimmer steht und dort einen zweiten Spiegel hat. Dann spiegelt man sich einfach unendlich. Und diese Unendlichkeit verwirrt natürlich das Auge ein bisschen. Sobald man sich noch bewegt, entstehen quasi verschiedene Spiegelungen. Und wenn dann gleichzeitig noch die Farbabfolge sich ändert, dann wird dieser Unendlichkeitseffekt gesteigert.
Yayoi Kusama ist Zeitgenosse Niki de Saint-Phalle. Dass die französische Künstlerin Hannover vor 25 Jahren mehr als 400 ihrer Werke schenkte, ist Anlass der Schau. Zusammen mit den poppig bunten Werken des Japaners Takashi Murakami werden sie auf rund 2000 Quadratmetern gezeigt. Möglich wurde das auch durch die Unterstützung des lokalen Energieversorgers Enercity. Energie und Kunst hätten einige Gemeinsamkeiten, sagt deren Vorstandsvorsitzende Aurélie Alemanni.
Energie steht momentan für Disruption, Energie steht für neue Wege. Wir stehen vor der größten Transformation unserer Welt, würde ich sagen, also eine sehr große gesellschaftliche Verantwortung. Und genau ist auch Kunst. Kunst bringt neue Ideen, ist sehr mutig. Und deswegen, es gibt eine ganz klare Anlehnung zwischen Kunst und Energie.
Und energiegeladen wirkt auch eine mehr als 5 Meter hohe bunte Frauenfigur Niki de Saint-Fals mit bunt gestreiftem Rock und breitem Kreuz, die schon an der Wand installiert ist. Im hinteren Teil wartet zudem eine riesige, begehbare Schädelskulptur der Künstlerin mit stechenden Augen und lückenlosem goldenen Gebiss auf ihre Zusammensetzung. Reinhard Spieler, Direktor des Sprengel-Museums.
Da haben wir einen bunten Skull, der aus schillernden Glasmosaiksteinchen besteht. Erstmal lustig aussieht, aber man kann dann reingehen und natürlich ist es ein Totenkopf und man kann meditieren oder nachdenken. Denkt man da über den Tod oder über das Leben nach? Und genau das haben sie in dem Infinity Room von Kusama auch. Die sind auch bunt und dann ist es eine Unendlichkeit, in der man sich total verliert.
Knallig bunt oder psychedelisch ins Unendliche gespiegelt? Die neue Ausstellung im Sprengel-Museum verspricht einige Entdeckungen.
Der Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Im vergangenen Jahr lag die Zahl bei über 1 Million. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Kirchen sparen müssen. Langfristig müssen sich die Kirchen in Deutschland von jedem dritten ihrer Gebäude trennen. Darunter sind viele Pfarr- und Gemeindehäuser, aber eben auch Kirchen. So passiert im 700-Einwohner-Dorf Rennau im Kreis Helmstedt in Niedersachsen. Sabine Hausherr hat den neuen Eigentümer der Kirche getroffen.
Der pustet, also der Blasebalg scheint in Ordnung, aber es kommt trotzdem nichts raus.
Wenn Nando Röckemann seine Kirche betritt, dann entdeckt er jedes Mal Neues.
Ah! Oho!
Dieses Mal ein Harmonium. Sorgfältig abgedeckt mit einem Laken steht das Musikinstrument leicht eingestaubt im letzten Winkel auf der Empore. Seit dem letzten Gottesdienst vor 7 Jahren wurde es nicht mehr genutzt.
Ich hätte nicht gedacht, dass es noch funktioniert. Ich bin ganz überrascht, dass da noch was rauskommt. Ich dachte, das ist uralt.
Seit wenigen Wochen ist Nando Röckemann Eigentümer der kleinen Dorfkirche im niedersächsischen Rennau. Eigentlich arbeitet er als Kinder- und Jugendpsychiater. Doch der 63-Jährige wollte einfach nicht dabei zusehen, wie die hübsche Kirche aus dem 15. Jahrhundert nach und nach verfällt. Also kaufte er sie der Landeskirche Hannover ab für 11.000 Euro.
Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist, dass die Kirche beheizbar ist. Das ist erstens für den Gebäudeerhalt ist das eine sehr wichtige Sache. Ja. Es ist nicht so schön, in eine Kirche zu kommen und das riecht so ein bisschen muffelig, feucht. Ja, das ist nicht gemütlich, das ist nicht schön, da kommt man nicht wieder.
Möglichst viele Menschen aus Rennau und den umliegenden Dörfern sollen künftig wieder in die seit Jahren verschlossene Kirche kommen können. Es soll ein lebendiger Treffpunkt für sein Dorf werden, zum Beispiel in der Adventszeit, oder man soll sie mieten können. Hauptsache Menschen kommen wieder zusammen, sagt Neukircheneigentümer Nando Röckemann.
Wenn man nun ein paar mehr Leute hat oder die Atmosphäre der Kirche haben will, dann könnte man sich die mieten für eine Feierlichkeit. Ja, dann kriege ich so viel Geld, dass hier die Unkosten wenigstens wieder reinkommen, ja, dass sich das einigermaßen trägt so. Das wäre ja auch eine schöne Entwicklung, dass die Leute die Kirche weiter nutzen und dass sie nicht nur von außen anzugucken ist.
Ein Renditeobjekt jedenfalls wird das Ganze nicht werden, sagt er mit einem Augenzwinkern. Zumal er nun erstmal Geld investieren muss, und zwar in einen zweiten Rettungsweg. Denn während man bei Kirchen davon ausgeht, dass der liebe Gott einen im Brandfall beschützt, ist der zweite Rettungsweg bei allen anderen Gebäuden Pflicht. In Rennau jedenfalls freut man sich über so viel Tatendrang und ehrenamtliches Engagement.
Das finde ich super. Also, dass sich jemand drum kümmert und das alles wieder herrichtet oder vielleicht auch was anderes draus macht, dass man das anders nutzen kann, finde ich super.
Und wir sind natürlich dankbar darüber, dass es einer von uns ist. Einer aus unseren Reihen.
Die nächsten Tage wird Nando Röckemann nun erstmal damit verbringen, die Kirchenbänke abzuschrauben und anders anzuordnen. Denn so in Reihe und Glied und hintereinander, das sei einfach viel zu unkommunikativ für so einen schönen Raum, sagt Röckemann und legt direkt los.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Schön, dass Sie bei uns sind. Der Musiker George Kochbeck aus dem Schaumburger Land hat vor einigen Tagen seinen 70. Geburtstag gefeiert. Und das größte Geschenk machte er sich wohl selber. Unter dem Titel Alles in Deutsch veröffentlichte er ein Doppelalbum auf Vinyl. Wir haben mal für Sie reingehört. Dann machen wir uns auf in ein kleines Dorf im Landkreis Wolfenbüttel. Neuerkerode wird an diesem Wochenende zur großen Bühne. Hier entsteht in diesen Tagen das All-in-Beat-Festival. Und wir machen Lust auf das Buch Die Rettung von Charlotte McConaghy. In ihrem Buch kreist alles um das Thema, das nicht so wirklich bekannt ist. Es geht um alle Saatgüter dieser Welt. Sehr, sehr spannend wird es gleich hier im Kulturspiegel. Schön, dass Sie da sind. Der Dienstag hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Der Musiker George Kochbeck aus dem Schaumburger Land wurde in den 80er Jahren einem breiten Publikum bekannt mit seiner Gruppe Georgie Red. Inzwischen ist er Komponist etlicher Filmmusiken für Krimiserien und Dokumentationen. Und vor einigen Tagen feierte er nun seinen 70. Geburtstag. Das größte Geschenk machte er sich aber selber. Unter dem Titel Alles in Deutsch veröffentlichte er ein Doppelalbum auf Vinyl, das er bei einer Party in Wölpinghausen vorstellte. Uli Kniep war dabei und hat mit George Kochbeck über ein ambitioniertes Projekt gesprochen.
Komm, lass uns beide nach Italien fahren und stumm genießen, als wär's das Sehnsuchtsland wie bei den Eltern. Die Sonne scheint und alles ist schön und alles wird gut.
Schon als Junge war er mit seinen Eltern auf der Flucht nach Italien. Jetzt sind diese Erinnerungen an die Ferien im Süden eingeflossen in ein Stück auf George Kochbecks Platte mit dem Titel Alles in Deutsch. Es enthält 19 Titel, verteilt auf 4 Seiten eines Vinyl-Doppelalbums, das in einem schlichten Cover daherkommt, gerade so wie das berühmte weiße Album der Beatles. Dieser Meilenstein der Popgeschichte prägte den Teenager Jürgen, wie Kochbeck eigentlich mit Vornamen heißt, nachhaltig.
In dem Land, wo keiner spricht, sind 10 Worte nur erlaubt.
Das ist meine absolute Initialzündung gewesen. Das war die erste LP überhaupt, die ich mir gekauft habe. 1968, im November ist die herausgekommen. Da war ich 13. Und dieses weiße Album, das habe ich so derartig verinnerlicht, das kann ich heute noch jeden Text auswendig. Und das Album selber, ich habe das immer noch aus der Zeit damals, kann man aber nicht mehr abspielen, weil ich habe das so oft abgespielt, da ist gar keine Rille mehr drauf.
Fragen über Fragen, Wege führen zum Ziel, man muss doch deutlich sagen, besser jetzt als nie.
Trotz der Begeisterung für die Beatles und gerade das weiße Album hat Kochbecks eigene Musik nur wenig mit dem Beat der 60er Jahre zu tun. Denn inzwischen hat der Keyboarder mit Jazzmusikern wie Rolf Kühn und dem Dirigenten Eberhard Schöner gearbeitet. Auch mit dem legendären Schlagzeuger Pete York von der Spencer Davis Group hat er ein Album mit Neueinspielungen von Rockklassikern produziert. Und nun also veröffentlicht er ausschließlich deutschsprachige Titel, auf denen auch Tochter Annie, Sohn Lukas und Ehefrau Sabine Bulltaub zu hören sind.
Feiern, bis der Arzt kommt. Sommer, Sommer, Strand, gut. Twist bis in die Puppen. Tanz auf dem Vulkan.
Kochbecks Texte erschließen sich nicht immer beim ersten Hören, sind oft erklärungsbedürftig.
Die dritte Seite von dem Doppelalbum hat einen christlich-spirituellen Hintergrund. Ich habe zum Beispiel unter anderem die Schöpfungsgeschichte vertont nochmal neu einen Song darüber gemacht, das heißt 7 Tage die Woche. Und es gibt ein Stück, das heißt Am Rande der Fahrbahn, wo es also um Jesus-Erfahrung geht und darauf bezogen, dass man mit sich selber pfleglich umgehen soll. Also nicht nur liebe deinen Nächsten wie sich selber, sondern liebe dich selber auch wie deinen Nächsten.
Mit Heulen und Zähneklappern am Rande der Fahrbahn.
Auch die Musik selber, aufgenommen im eigenen Monopalast-Studio, ist vielschichtig und damit alles andere als hitparadentauglich. Das ist dem Schöpfer natürlich bewusst.
Ich weiß gar nicht, wer meine Zielgruppe ist, keine Ahnung. Wer soll das sein? Sollen das die 70-Jährigen sein? Ich weiß es nicht. Also wenn dann Zielgruppe, dann Leute, die auf Musik stehen, die was bedeutet. Also die nicht vom Fließband produziert ist mit dem Vorsatz, dass sie dann anschließend möglichst radiotauglich sein sollte oder kommerziell sein sollte.
Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ein kleines Dorf im Landkreis Wolfenbüttel wird an diesem Sonnabend zu einer ganz großen Bühne. Neuerkerode. Hier entsteht in diesen Tagen das All-in-Beat-Festival. Musiker aus der Region Braunschweig treten auf und mittendrin stehen die Menschen, für die Neuerkerode Heimat ist. Menschen mit und ohne Behinderung, die gemeinsam feiern. Die etwa 700 Bewohner sind von Anfang an in die Planung eingebunden worden, sowie die Veranstaltungsagentur Undercover. Schon jetzt wird in den Werkstätten der evangelischen Stiftung Neuerkerode fleißig an der Deko gewerkelt, die das Dorf in ein Festivalgelände verwandeln soll. Peter Schaffinea hat den Helfern über die Schulter geschaut.
In der Werkstatt riecht es nach Holzstaub und frischer Farbe. Die Vorbereitungen für das All-in-Beat-Festival laufen auf Hochtouren. Besonders Jugendliche mit Down-Syndrom sind eifrig dabei. Sie hämmern, bauen, malen und sägen.
Das wird eine Umkleidekabine. Ich säge das hier gleich durch mit der Stichsäge, das aus und dann ist es dann fertig und dann, ja, macht mir Spaß, ja.
Mit sicherem Griff führt Jannis die Stichsäge durch die Platte. Kleine Späne fliegen, die Umrisse der künftigen Kabine werden sichtbar. Mitarbeiter Björn Harms steht daneben und sorgt dafür, dass nichts passiert.
Man muss mit den Maschinen umgehen können, man muss sich darauf einlassen können. Aber das Tolle ist, glaube ich, dass zum Schluss halt ein Ergebnis bei rauskommt, was sie an einem anderen Ort dann wiederfinden. Ein Teil von diesem großen Projekt zu sein. Und das dann halt in Neuerkerode beim Festival tatsächlich den Angehörigen und Freunden halt auch zu zeigen.
Neben den Umkleidekabinen entstehen auch eine Fotobox und ein Torbogen in Regenbogenfarben. Der 33-jährige Marvin übernimmt das Anmalen. Im weißen Schutzanzug, den Pinsel tief in Farbe getaucht.
Ja, es ist richtig Spaß. Anmalte Spaß. Und jetzt den Anzug anziehen. Ja, einmal das Schliffen. Und dann ist es angemalt, dann zur Rolle nehmen. Und dann noch rollen. Zweimal strichen und dann ist es schon fertig.
Kräftiges Blau, leuchtendes Rot, ein Tupfergelb. Die Farben sind mehr als Dekoration. Sie machen sichtbar, was das Festival ausdrücken will, erzählt Guido Gualtieri.
Gerade die bunten Farben würde für mich, also für meine Interpretation, auch Vielfalt symbolisieren, weil wir sind ja alle besonders unterschiedlich und es ist ein Zeichen von Vielfalt, würde ich mal so sagen. Ja, die Dankbarkeit, die man zurückbekommt, das ist viel wert. Man bekommt eine direkte Resonanz während der Arbeit zurück und das hat man ja hier besonders.
Das Festival bietet kreative Workshops und Mitmachaktionen. Blumenkränze basteln, T-Shirts bedrucken oder einen Dorfrundgang für alle Sinne. Vieles davon ist auch ohne Ticket zugänglich. Doch bis es soweit ist, braucht es eine Menge Organisation, betont Alena Jenrich, Marketingleiterin der evangelischen Stiftung Neuerkerode.
Das heißt, wir sitzen seit einem Jahr an der Planung. Und es ist natürlich so, dass wir nicht alles vorgeben wollen, sondern auch darauf angewiesen sind, dass die Expertinnen und Experten aus ihren Bereichen sagen, was sie dazu beitragen können. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, damit jeder auch das bekommt und die Bühne hat, die er braucht, war schon die Herausforderung. Ist es bis heute.
Herz aus Gold, wohin bringt dich all dein Stolz? Wohin willst du mit mir?
Ziel sei es, gerade auch ein junges Publikum nach Neuerkerode zu locken. Dafür sollen bekannte Namen und aufstrebende Künstler aus der jungen, alternativen deutschen Musikszene sorgen. Wie die Inklusionsband Hand in Hand oder die Rapper Dominik Harz und Kasi, sagt Lina Deichmann, Projektleiterin von Undercover.
Aber auch haben wir Künstler wie Emily Rose, die bei The Voice of Germany mit dabei war, oder Siggi, der hier auch aus der Region kommt und Heilerziehungspfleger ist, der sich sehr auf das Festival freut. Und dann größere Acts wie Ali Neumann, die bei uns Headlinerin sein wird, die schon auf Festivals wie dem Highfield gespielt hat.
Schauen Sie gerne vorbei. Das All-in-Beat-Festival in Neuerkerode im Landkreis Wolfenbüttel läuft am Sonnabend, den 30. August von 14 bis 24 Uhr. Und vom Braunschweiger Hauptbahnhof, Wolfenbütteler und Schöppenstädter Bahnhof aus wird ein kostenloser Shuttle-Service angeboten. Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend. Hier ist NDR 1 Niedersachsen mit dem Kulturspiegel. Charlotte McConaghy ist 1968 geboren. Sie lebt in Australien und ist berühmt für ihre Thriller zu ökologischen Themen. Ihr Roman Zugvögel war ein internationaler Bestseller. Dann folgte Wo die Wölfe sind. Ihr neues Buch kreist um ein Thema, über das nicht so wirklich viel bekannt ist. Es geht um einen Bunker, in dem alle, wirklich möglichst alle, Saatgüter der Welt zur Sicherheit verwahrt werden. Annemarie Stoltenberg stellt den Roman Die Rettung vor.
Wer oder was gerettet werden muss und dann auch gerettet wird, ist in diesem Roman bis ganz vor dem Schluss nicht ganz sicher. Ein Bunker, in dem wertvolles Saatgut, also die gesamte biologische Grundausstattung der Erde, verwahrt wird, steht auf einer Insel, irgendwo zwischen Australien und der Antarktis. Vor einigen Jahren hat man diese Insel als Aufbewahrungsort ausgewählt, die jetzt durch steigende Wasserstände, das Abschmelzen der Pole, unterzugehen droht. Es muss ein neuer Ort gefunden werden. Sämtliche sorgfältig beschrifteten Kisten und Kästen mit Saatgut müssen geborgen und verlegt werden. Das ist der Kern der Geschichte. Es beginnt damit, dass an den Strand der Insel eine Frau angespült wird. Sie hat sich auf dem Seeweg dorthin begeben, in großer Sorge um ihren Mann. Er hat hier als Forscher gearbeitet und sich dann nicht mehr gemeldet. Sie landet hier als Schiffbrüchige und wird von der Tochter der Familie gefunden, die auf dieser Insel lebt und sich um das Saatguterbe kümmert.
Der Sturm spült sie an, drapiert auf ein Gewirr aus Treibholz. Das Mädchen sieht sie von ihrem Platz bei den Robben aus. Zwischen den fetten, schlafenden Leibern hindurch sucht sie sich einen Weg hinab zum ansteigenden Meer. Raue Wellen tragen das Bündel näher heran mit der Flut. Ein milchweißer Schemen im Mondlicht, eine Schulter und Seetang als Haar. Eine Hand liegt anmutig auf Holz. Dann schleudert eine letzte Welle das Bündel ans Ufer und das Mädchen zieht den Vorhang aus Seetang von dem Gesicht und es ist weder blau noch geschwollen oder zerfressen. Es atmet.
Elisabeth Günther liest die Hörbuchfassung des Romans mit durchaus düsterer Dramatik in der Stimme, aber immer auch verknüpft mit einem Funken Hoffnung für die Zukunft. Das Mädchen wird die Frau während des tobenden Sturms nicht allein bergen können. Sie muss Hilfe holen.
Noch einmal erlaubt sie sich einen Blick auf das Gesicht, auf dieses Geschöpf, hergetragen von einer See, die weiter ist, als irgendein Mensch begreifen kann. Ein Geschenk für ihre Familie und sie? Oder etwas Zurückgewiesenes?
Das Mädchen Fenn, ihre beiden Geschwister und ihr Vater leben auf der Insel unter wirklich harten Bedingungen. Sie nehmen die fremde Frau auf und holen sie mit viel Geduld zurück ins Leben. Alle haben seltsamerweise etwas zu verbergen oder etwas, worüber sie auf keinen Fall sprechen möchten. Während man diese mit viel Raffinement und aus verschiedenen Blickwinkeln erzählte Geschichte buchstäblich verschlingt, lernt man viel über den Saatgutbunker. Es gibt einen solchen Aufbewahrungsort als Vorsorge für ökologische Notfälle, etwa nach Bränden, großer Trockenheit oder Kriegen. Er befindet sich auf Spitzbergen in Norwegen. Verwahrt wird hier seit 2006 Saatgut für Reis, Mais, Weizen, Kartoffeln, Früchte, Nüsse oder Wurzelgemüse. Auch dieser Tresor in Spitzbergen ist in Gefahr, weil immer wieder Tauwasser von schmelzenden Permafrostböden einzudringen droht. Für den Roman »Die Rettung« gibt es also einen ganz realen Hintergrund.
Und zum Schluss habe ich noch einen ganz tollen Tipp für Sie. NDR 1 Niedersachsen verlost nämlich 20 Mal zwei Tickets für die Talkrunde Bewegende Frauen. Das ist eine Gesprächsrunde, die ich moderieren werde, und zwar nur für Frauen und mit Frauen. Und dabei kommen am 3. und 4. September in Hannover ganz unterschiedliche Persönlichkeiten zu Wort. Und wir verlosen jeweils 20 Mal zwei Tickets für Frauen. Und anschließend können dann Interessierte die Highlights im NDR Niedersachsen Kulturspiegel und in unser Thema Thema nachhören. Am 3. September freue ich mich schon sehr auf Denise Hein. Sie ist Arbeitsdirektorin und Vorständin der Üstra. Auf Niki Friedrichsen. Sie ist Palliativkrankenschwester und Verlegerin. Auf Tina Voss. Sie ist Unternehmerin, Honorarkonsulin von Norwegen, Buchautorin und Podcasterin. Und auf Aida Kirtschi. Sie ist Sängerin und engagierte Kulturakteurin. Musikalisch wird natürlich auch einiges geboten. Die Hannover Voices sind diesen Abend zu Gast. Und am 4. September, da freue ich mich dann sehr auf Dr. Daniela Marie Gruber. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde, für Pränatalmedizin, auf Gonca Kaftan. Sie ist stellvertretende Bürgermeisterin in Nienhagen. Auf Brigitte Gericke. Sie leitet die Fahrgruppen der Üstra. Und auf Ninia Lagrande. Sie ist Moderatorin, Autorin, Podcasterin und Kulturschaffende. Und auch da wieder ein musikalisches Highlight. Anatolian Goes Jazz ist für uns auf der Bühne. Und wenn Sie jetzt Lust haben und dabei sein möchten bei einem inspirierenden Abend für Frauen, mit Frauen in Hannover am 3. oder 4. September, das Bewerbungsformular, das finden Sie ab jetzt online unter ndr.de/ndr1niedersachsen. Und wir melden uns dann bis zum Ende der Woche bei den Gewinnerinnen der Karten. Ich freue mich auf Sie. Das wird mit Sicherheit eine ganz spannende Geschichte. Es war wieder ein ganz toller Dienstagabend mit Ihnen hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Da gibt es dann wieder ganz viel Kultur aus Niedersachsen. Jetzt wünsche ich Ihnen aber einen traumhaft schönen Abend mit uns. Machen Sie es gut. Bis bald. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.